NDR Info. Themen des Tages.
Asylverfahren vor den Toren Europas oder Abschiebezentren außerhalb der EU. Davon träumen Migrationsgegner in vielen Ländern schon lange. Großbritannien ist das Thema angegangen, lagerte Verfahren nach Ruanda aus. Italien versuchte dasselbe mit Albanien. Die Idee der Return Hubs ist etwas anderes. Die Bewerber sind abgelehnt und dann gewissermaßen schon mal abgeschoben aus der EU, auch wenn ihre Herkunftsländer sich noch zieren. Jetzt ist das politischer Mainstream in der EU und auch Beschlusslage. Und der christdemokratische Migrationskommissar Magnus Brunner ist erleichtert.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil unserer gesamten europäischen Migrationsreform. Nur einer von fünf Menschen, die sich illegal in Europa aufgehalten haben oder aufhalten, werden auch zurückgeschickt. Und das ist nicht akzeptabel. Das verstehen die Bürgerinnen und Bürger nicht. Und deswegen war die Einigung so wichtig, weil es uns wieder Kontrolle gibt über auf der einen Seite, wer nach Europa kommen darf, aber eben auch, wer Europa wieder zu verlassen hat.
Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem geht es in unserer Tageszusammenfassung auch um den Antrittsbesuch des neuen ungarischen Premiers Peter Modrar in Berlin und um Friedrich Merz' Rede vor dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum und um den neuen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten und die Mehrheit im Europäischen Parlament sind sich einig, wie die Migrationspolitik weiter verschärft werden soll, durch eine neue Rückführungsverordnung und durch Abschiebezentren außerhalb der Union, wofür man allerdings noch Partnerländer braucht. Worauf man sich nun verständigt hat und welche Reaktionen das hervorruft, fasst Katrin Schmidt zusammen.
Mit der Rückführungsverordnung werde es nun gelingen, wieder deutlich mehr Ordnung, Klarheit und Konsequenz in die europäische Migrationspolitik zu bringen, so der deutsche Innenminister Dobrindt, nach der Einigung, die nun den Asylpakt, der in 10 Tagen in Kraft tritt, ergänzen soll. Bisher verlassen nämlich nur 28% aller ausreisepflichtigen Menschen auch wirklich die EU. Diese Zahl soll nun deutlich steigen, im Wesentlichen durch 3 Punkte. Innerhalb der EU sollen die Abschiebeverfahren effizienter werden, auch indem ablehnende Asylbescheide gegenseitig anerkannt und von jedem EU-Land vollzogen werden können. Dazu sollen Ausreisepflichtige stärker zur Kooperation verpflichtet werden. Tun sie das nicht, können einheitlich Leistungen gekürzt werden oder nun eine deutlich verlängerte Abschiebehaft verhängt werden. Und der Weg ist nun frei, um Abschiebezentren in Drittstaaten zu errichten. Dorthin könnten abgelehnte Asylbewerber gebracht werden, deren Abschiebung sonst scheitert, weil etwa das Heimatland sie nicht zurücknimmt. Nun gehe es darum, so Dobrindt, den Aufbau dieser Return Hubs voranzutreiben. Deutschland ist gemeinsam mit anderen EU-Staaten wie den Niederlanden, Dänemark, Griechenland, Österreich und der EU-Kommission dabei, Gespräche mit möglichen Partnerländern zu führen. In diesem Zusammenhang werden häufig Länder wie Ruanda, Uganda, Mauretanien, Usbekistan und Äthiopien genannt.
Zu den Gegnern des Vorhabens gehört der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt. Mit dem gebürtigen Neubrandenburger und früheren Bundessprecher der Grünen Jugend habe ich am Nachmittag gesprochen. Das Prinzip der Return Hubs scheint klar, aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn jemand die EU erst einmal verlassen hat und in einem Abschiebegefängnis in einem Land steckt, wo sich weder die einheimische Politik noch einheimische Medien übermäßig für das Geschehen interessieren, wie lassen sich Missstände dann überhaupt noch aufdecken und ihnen begegnen?
Ich glaube, das ist eine der Gefahren, die bei diesen Return Hubs besteht. Diese Lager sollen ja abschrecken. Man möchte zeigen, guckt mal, wenn ihr in der EU versucht, Asyl zu bekommen und dabei nicht erfolgreich seid, dann werdet ihr schnell dahin geschickt, wo der Pfeffer wächst und habt dort eben auch sehr schlechte Bedingungen, damit ihr vielleicht dann irgendwie sozusagen freiwillig zurück nach Hause geht. Aber ich glaube, da hat man die Rechnung ohne die Praxis gemacht. Die Menschen verschwinden ja nicht einfach, wenn sie in diesen Lagern untergebracht sind. Und natürlich werden solche Lager nicht nur rechtlich, sondern auch finanziell sehr, sehr hohe Kosten erzeugen, geschweige denn von den menschenrechtlichen Kosten, die dann stehen.
Wo sehen Sie solche Zentren entstehen, das bisher ja auch in der Kooperation zwischen Italien und Albanien hakt, eben weil europäische Gerichte im EU-Asylrecht trotz Outsourcing des Rechtsvollzugs ja zuständig bleiben?
Genau, es ist sehr einfach, sich auf einem weißen Blatt Papier so ein Zentrum in der Theorie irgendwie aufzumalen, aber sehr schwer Staaten zu finden, die bereit sind, da mitzumachen. Nehmen wir Albanien als Beispiel. Die haben jetzt auch sicherlich, um ihre Aktien beim EU-Beitritt zu erhöhen, zugestimmt, solche Verantwortung für so ein Zentrum zu übernehmen. Aber es hat Italien unheimlich viel Geld gekostet und die rechtlichen Hürden sind immer noch nicht aus dem Weg geräumt. Albanien hat jetzt aber auch gesagt, wir werden das maximal bis 2030 machen, dann wollen wir EU-Beitrittskandidat bzw. Mitglied werden, sodass dann so ein Zentrum dort nicht mehr stattfinden kann. Also die Zahl der Länder, insbesondere der Demokratien, bei denen man sich mit Geld solche Lager kaufen kann, ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Mal gucken, ob man überhaupt ein Land findet. Und dann muss man eben auf Diktaturen zurückgreifen, wo quasi qua Definition schon die Bedingungen wahrscheinlich nicht entsprechend der EU Regeln sind, und dann wird man eben auch es mit Gerichten zu tun bekommen, die dann sagen, also das entspricht nicht den EU-Regeln, ihr müsst das Zentrum wieder zumachen. Und unter dem Strich könnte bei diesen, ich muss sagen, populistischen Ideen, die jetzt in die Praxis umgesetzt werden, vor allem stehen, dass es sehr viel Steuergeld kostet und sehr wenig bringt.
Wenn Sie, wie ich annehme, präzises Monitoring wollen in solchen Einrichtungen, sofern sie zustande kommen, auch mehr anwaltliche Unterstützung wieder, gerade in solchen Return-Hubs, warum sind Sie nicht Teil der gestalterischen Mehrheit geworden, schon bevor der Trilog eingesetzt hat, also schon im Europäischen Parlament? Also die Mehrheit, die die Regeln setzt. Oder war es Ihnen wichtiger, dass Christdemokraten, Konservative von links und rechts zerquetscht werden, um dann auf Sie zeigen zu können? Schaut mal, jetzt blicken Sie nach rechts.
Ja, die Gesamtwetterlage im Europäischen Parlament ist nicht nur etwas komplexer, als Sie es in der Frage jetzt dargestellt haben, sondern insgesamt ziemlich komplex. Es ist ja so, also wenn Sie es konkret wissen wollen, wir haben wirklich sehr viele Änderungsanträge zu diesen ganzen Vorschlägen eingereicht und versucht da auch konstruktiv etwas in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber in der Tat, wenn man sich eben schon grundsätzlich nicht darauf einigen kann, dass die Menschenrechtslage in solchen Lagern dann auch engmaschig überwacht werden muss, um Menschenrechte dann dort auch sicherzustellen, dann sind für uns eben auch Grenzen überschritten. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht versucht hätten, sondern so, dass die Konservativen hier ganz gezielt, das kam ja heraus, dass es da Chatgruppen gab, auch mit Rechtsextremen versucht haben, Kompromisse zu finden. Und jetzt sieht das Ergebnis so aus, dass die Konservativen zusammen mit Rechten und Rechtsextremen, auch die AfD hat ja damit verhandelt, ein Ergebnis gefunden haben, und das ist eher, ich glaube, Ergebnis einer Treibjagd von Rechtspopulisten als einer ernsthaften Analyse der Probleme, die wir zu lösen haben.
Aber kann es Zustand in der Migrationspolitik in einem rechtsstaatlichen Europa bleiben, dass einerseits Asyl an Menschen gewährt wird, denen es zusteht, andererseits aber auch mehr als 2/3 der abgelehnten Bewerber bleiben, weil sie nicht ausreichen? Oder hüllt man auch so den gesellschaftlichen Rückhalt für erstens das Asylsystem und die Akzeptanz für Migration im Allgemeinen aus?
Also die Erzählung, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt, ob man erfolgreich ist beim Asylverfahren oder nicht, das ist, finde ich, auch
gilt. Vor dem Hintergrund gehen oder bleiben schon.
Naja, es ist ja nicht so, dass jede Person, die nicht erfolgreich ist in einem Asylantrag, dann eben abgeschoben werden kann. Und wenn Sie das zu Ende denken, was Sie gerade ja, also nicht suggestiv, aber sage ich mal mit einer Richtung fragen, dann bedeutet das eben, dass man sagt, also wenn alle, die sofort abgelehnt werden beim Asylantrag, abgeschoben werden, dann muss man auch Menschen abschieben, denen ganz unmittelbar Gefahr an Leib und Leben droht. Und das entspricht eben nicht dem, was wir in der Verfassung und unserem Rechtsstaat festgelegt haben. Also ich glaube, dass in der ganzen Migrationspolitik, aber besonders bei Rückführung, sehr wichtig wäre, dass wir uns erlauben, und das ist in Demokratien immer sehr wichtig, auch zu differenzieren. Man redet sehr gerne bei Rückführung über die schweren Straftäter. Und nun hat niemand Empathie mit schweren Straftätern. Aber die Regeln, die dann geschaffen werden, treffen eben auch gut integrierte Familien mit Kindern, treffen die Personen, die einem morgens beim Bäcker die Brötchen verkauft, treffen die Menschen aus den Handwerksbetrieben, die dort arbeiten und dringend gebraucht werden, die auch keinen Aufenthaltsstatus in jedem Fall haben. Und sich das einmal genauer anzugucken, statt sozusagen mit Schaum vorm Mund so zu tun, als sei es richtig, einfach jede Person, die in einem Asylverfahren abgelehnt wurde, jetzt sofort dahin zu schicken, wo der Pfeffer wächst. Das ist nicht so, dass man da nur Probleme löst, wenn man das so denkt, sondern man schafft ganz viele neue, schafft im Zweifelsfall Spaltung in der Gesellschaft, aber eben auch Parallelgesellschaften ohne Rechte.
Sagt der Europaabgeordnete der Grünen, Erik Marquardt.
NDR Info. Die Meinung.
Die EU hat den Weg für schnellere Abschiebungen freigemacht. Wer kein Asylrecht hat, soll in Abschiebezentren ins Ausland gebracht werden. Doch viele Fragen sind noch offen, viele Probleme ungelöst. Der Kommentar dazu von Brüssel-Korrespondent Andreas Mayer-Feist.
Der für Migration zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner lobte die Einigung. Das sei genau das, was sich Bürgerinnen und Bürger erwarteten. Nun werde geliefert. Das könnte sich als eine sehr optimistische Einschätzung erweisen. Rückkehrzentren in Drittstaaten einzurichten und dann auch rechtskonform zu betreiben, wird in der Praxis sehr schwierig werden. Der rechtliche Rahmen ist da, aber die EU sollte nicht falsche Erwartungen wecken. Zumindest sollte sie klar benennen, welche diplomatischen und logistischen Hürden noch zu überwinden sind, ganz zu schweigen von den enormen Kosten, die auch noch nicht geklärt sind. Deutschland sucht schon intensiv nach Partnerstaaten. Es fehlen konkrete Zusagen. Und selbst wenn es die geben wird, die EU-Grundrechteagentur wird genau hinschauen, damit die geplanten Einrichtungen nicht zu rechtsfreien Räumen werden. Die EU sagt, man habe aus Großbritanniens gescheitertem Ruanda-Modell gelernt und auch aus dem blockierten Albanien-Konzept der italienischen Regierung. Das heißt aber nicht, dass alles, was nun geschieht, nicht streng überprüft wird. Und das bedeutet, nationale und europäische Gerichte könnten auch die scheinbar standfeste EU-Version als fragil erscheinen lassen. Die EU kann und wird versuchen, ihr Konzept durchzusetzen. Hier sollte sie aber nicht zu kurzsichtig vorgehen. Sie sollte sich zuallererst an das grundlegende Problem heranwagen. Und das liegt in der Zukunft und wird allzu leicht verdrängt. Irgendwann läuft jede Frist aus. Abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber, deren Herkunftsländer eine Rücknahme verweigern, können nicht ewig in solchen Zentren verbleiben. Konsequenterweise muss die EU also den Druck auf unkooperative Staaten erhöhen. Die stille Erwartung, dass allein das Konzept dazu führt, dass Europa zu unattraktiven Zielregion wird, kann funktionieren, muss es aber nicht. Das bedeutet, sie stellt die EU erst vor grundsätzliche Probleme. Die irreguläre Migration ganz zu stoppen wird nie funktionieren, auch das muss man ehrlicherweise sagen. Sie zu bremsen und zu steuern, das könnte funktionieren, aber dabei darf es nicht unmenschlich zugehen, auch das erwarten die Bürgerinnen und Bürger. Auf der anderen Seite sollte sich die EU endlich etwas einfallen lassen, um die Einwanderung, die sie braucht, besser zu steuern. Denn davon hängt ab, wie wir wirtschaftlich aufgestellt sind in der Zukunft. Am Ende auch, wie lange wir arbeiten müssen, um Lücken zu füllen, weil niemand da ist, der wichtige Tätigkeiten übernehmen kann. Das ist eine Zukunftsfrage, die wirklich zählt. Auch darauf erwarten Europäerinnen und Europäer eine gute und glaubwürdige Antwort.
Die Meinung von Andreas Mayer-Feist in den NDR-Info-Themen des Tages. Mehr als 13 Millionen Menschen in Deutschland können mit ihrem Einkommen nicht mehr mithalten mit den Preisen, die davon eilen, und den Rechnungen, die einen überfordern. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat heute seinen neuen Armutsbericht vorgelegt und der Hauptgeschäftsführer des Verbandes konstatiert: Wir sehen eine Gesellschaft, die sozial weiter auseinanderdriftet. Kein Wunder, dass der Paritätische mit Sorge auf noch anstehende Sozialreformen blickt, die so einen Trend noch verschärfen könnten, gerade mit Blick auf den Lebensabend. Gino Eckbers hat sich in einer Kleiderkammer in Langenhagen, nördlich von Hannover, erzählen lassen, wer Hilfe braucht.
Jacken, dürfen Sie noch zwei Stück mitnehmen? Zwei Jacken, genau.
Axel Jewski ist eigentlich im Ruhestand. Wie die meisten anderen Helferinnen und Helfer engagiert er sich hier ehrenamtlich. Es gibt viel zu tun.
Also wir sortieren erstmal, sind die Sachen sauber, sind sie heile, das heißt, haben sie keine Löcher. Bei Jacken zum Beispiel sind die Reißverschlüsse noch heile.
Etwa 20 Kundinnen und Kunden sind da. Pro Person kann eine begrenzte Zahl an Kleidern kostenlos mitgenommen werden. Zum Beispiel von Leopoldo Avendano. Der Arbeitssuchende ist auf die Kleiderkammer angewiesen.
Also in diesem Moment, ich weiß nicht, das kommt von Gott, dass ich eine Stelle finde. Und in der Zwischenzeit habe ich kein Klamotten, kein nichts. Deswegen bin ich hier und bin ganz froh, dass ich hier die Möglichkeit hätte.
Die Krisen der letzten Jahre haben hier ihre Spuren hinterlassen.
Wir haben, ich sage jetzt mal, die Ukraine, wo es damit angefangen hat, jetzt auch durch die anderen Kriege, wenn die Leute hierher kommen, die haben ja eigentlich, bis auf das, was sie auf dem Leib haben, gar nichts mehr auf dem Körper. Auf bestimmte Sachen, wenn es um Kinder geht, mit Kinderwagen und sowas, bieten wir ja auch an. Also da ist doch schon die Nachfrage größer geworden.
Sagt die Leiterin Iris Doma-Galler. Laut dem Armutsbericht liegt die Region Hannover im Bundesvergleich so ziemlich im Mittelfeld. 16,4% sind hier demnach von Armut betroffen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 16,1%. Anders sieht es in der Region Weser-Ems aus. Dort liegt die Armutsquote bei knapp 21%, hinter Trier Platz 2 im bundesweiten Vergleich. Besonders schwer haben es laut Bericht Rentner, Frauen, Alleinerziehende, Behinderte und Geflüchtete, Menschen, denen Heidi Holz hilft. Die über 80-Jährige engagiert sich seit dem Start der Kleiderkammer 2015.
Die Menschen, die zu uns kommen, sind genauso unterschiedlich wie wir alle. Es gibt Menschen, die sehr forsch kommen, andere sind ganz bescheiden und sehr, sehr dankbar. Und man muss sich immer wieder wundern, wofür der Bedarf doch noch da ist bei den Menschen.
Ein anstrengender Job, für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber ein Job aus Überzeugung.
Manchmal geht man auch nach Hause und sagt, das war schon wieder ein bisschen viel, wenn wirklich viel los war. Aber grundsätzlich, ich glaube, alle, zumindest bei uns im Team, sagen für sich, das ist sinnvoll, hier was zu tun und den Menschen zu helfen.
Sagt Axel Jewski. Zusammen mit den anderen Ehrenamtlichen sorgt er dafür, dass hier bedürftige Menschen von Dienstag bis Donnerstag Kleidung bekommen.
Ein Termin führte Kanzler Merz heute an den Scharmützelsee. Dort im brandenburgischen Bad Saarow, 50 Kilometer Luftlinie vom Kanzleramt entfernt, tagte das Ostdeutsche Wirtschaftsforum. Und der Kanzler war der Hauptredner. Er sehe keinen Grund für Schwarzmalerei. Es lägen sehr gute Jahre vor uns, so der CDU-Vorsitzende und Regierungschef, und ratterte Erfolgsbeispiele herunter. Das taten vor ihm schon Digitalminister Wildberger und Ministerpräsident Woidke. Man fragt sich, woher dann die notorische Unzufriedenheit in Ostdeutschland kommt, die auch ins Wahlverhalten einfließt.
Irgendwann sagt Carsten Wildberger selbst, was allen in Bad Saarow klar ist: Der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung ist die Vorband. Er soll einheizen, bevor der Hauptakt auftritt, bevor der Kanzler kommt. Und Wildberger heizt. Es gehe doch voran. 16 Milliarden Euro Bürokratie und Verwaltungskosten sollen abgebaut werden. Die Hälfte davon sei schon auf dem Weg. Das Glasfasernetz werde ausgebaut, die Verwaltung digitalisiert.
Beispiel: die digitale Identität, die EUDI-Wallet. Ich habe mich festgelegt, Januar 2027 geht's los. Wir liegen im Zeitplan. Aber der eigentliche Wert dieser Wallet, ähnliche Logik, liegt im Ökosystem um die Wallet herum. Vom Mobilfunkvertrag über die Bankauthentifizierung bis zum digitalen Altersnachweis.
150 Firmen würden schon an Anwendungen für das digitale Portemonnaie, die EUDI-Wallet, arbeiten, sagt Wildberger. Weg von einer Kultur der, Zitat, atomisierten Verantwortung, in der alle kommentieren, aber niemand liefern wolle. Das gibt Applaus in Bad Saarow und den nimmt Friedrich Merz gern mit und betont, wie zuvor schon viele andere Redner auf dem Wirtschaftsforum, ostdeutsche Unternehmen seien doch Veränderung gewohnt.
Sie sind uns also im Osten gegenüber dem alten Westen sozusagen voraus, mit der frischen Erinnerung daran, was das bedeutet, ein Land durch eine solche Transformation zu führen. Und Sie haben diese Chance in Ostdeutschland genutzt. Meine Damen und Herren, Ostdeutschland ist wirtschaftlich lange schon nicht mehr die Aufholregion unseres Landes.
In den letzten Jahren habe der Osten bei der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Westen gelegen. Merz spricht von einer Schlüsselrolle bei der Modernisierung des Landes und verweist auf Universitäten und Forschung in Görlitz, Magdeburg, Halle und Jena.
Diese Forschungslandschaft ist ein enormer Standortvorteil für ganz Deutschland von internationaler Dimension. Meine Damen und Herren, was die Sachsen so schön Silicon Saxony nennen, ist heute eines der bedeutendsten Mikroelektronik-Cluster ganz Europas. Ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen, aber jeder dritte Chip in Europa, der gefertigt wird, stammt mittlerweile aus Sachsen.
Sehr erfreulich, sagt Merz, zumal Investitionen in Höhe von 10 Milliarden Euro anstehen. Auch Wasserstoffentwicklung finde sich im Osten. An der, Zitat, Problemlösungskompetenz des Landes habe er keine Zweifel, sagt der Kanzler. Viel Lob, viel Selbstbewusstsein also. Kritik ist, wenn dann, nur sehr abstrakt zu hören. Dafür ein Appell. Derselbe wie zuvor auch bei den Regierungschefs und der Chefin aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.
Das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben. Aber es kann umgekehrt einen Big Bang geben, der dann nicht zum Besseren und zum Guten führt.
Wahlsiege der AfD soll das heißen, wären für die ostdeutsche Wirtschaft keine gute Nachricht. Auch dafür bekommt Friedrich Merz in Bad Saarow viel Applaus.
Martin Adam berichtete aus Bad Saro. Welche Partei ist die erfolgreichste in der EVP, der Parteienfamilie der Christdemokraten und Liberalkonservativen in Europa? Seit ein paar Wochen ist es die Tisza-Partei in Ungarn, die die Herrschaft des nationalkonservativen Viktor Orbán mit dem eigentlich für ihn maßgeschneiderten Wahlrecht aushebelte und eine Zweidrittelmehrheit errang. Heute nun der Antrittsbesuch des neuen Premiers Peter Madjar, von dem sich der Kanzler und nicht nur er eine neue europafreundliche Linie Ungarns erhofft, der sich aber auch nicht zu billig hergeben will. Das zeigt sich etwa beim Umgang mit der Ukraine. Georg Schwarte hat den gemeinsamen Auftritt verfolgt.
Da steht der junge, 45-jährige ungarische Premier Peter Modja im Kanzleramt. Sein Antrittsbesuch. Und der Bundeskanzler kommt aus dem Lächeln und Schwärmen gar nicht mehr heraus.
Antrittsbesuche sind ja immer auch ein Neuanfang. Für diesen Besuch gilt das in ganz besonderer Weise.
Denn diesem Neuanfang wohnt ein besonderer Zauber inne. Eine Zweidrittelmehrheit hat der ungarische Gast vor wenigen Wochen geholt. Nicht gegen irgendwen, sondern gegen Viktor Orbán. 16 Jahre war der Rechtspopulist an der Macht, hatte Merz, der EU, der Ukraine zuletzt wieder und wieder das Leben schwer gemacht. Der Kanzler verhehlt nicht, wie sehr ihn dieser Wahlsieg freut.
Das ist ein tiefer Einschnitt in der Geschichte Ungarns nach dem Ende des Kalten Krieges.
Und Friedrich Merz hört gar nicht mehr auf zu lächeln und zu loben.
Der Wahlsieg ist auch eine Inspiration für ganz Europa.
Denn zuletzt waren die Rechtspopulisten in Europa auf dem Vormarsch. Der Blick in die europäische Nachbarschaft machte Merz da nicht nur Hoffnung. Jetzt also das Beispiel Ungarn.
Peter Modja hat bewiesen, das Pendel schwingt nicht nur in eine Richtung, in die Richtung des Illiberalen oder gar Autoritären. Es kann auch zurück und eindrucksvoll in die Mitte zurückschwingen.
Der 45-Jährige steht da neben dem Kanzler, selbstbewusst und laut eigener Aussage bereit und willig, Ungarn wieder zu einem konstruktiven Partner in der EU zu machen.
Danke sehr, danke Herrn Bundeskanzler, danke für die Möglichkeit, danke für Ihre Einladung.
Als er dann gefragt wird, was er dem Kanzler denn raten würde, um die immer stärker werdende AfD hier in Deutschland wieder kleiner zu machen, winkt Modja allerdings bescheiden ab. Wer bin ich, um dem amtierenden Bundeskanzler hier Ratschläge zu geben, sagt er, um dann aber doch zu erzählen, wie er tausende Kilometer in Ungarn durchs Land und jedes noch so kleine Dorf gezogen sei, um für seine Sache zu werben. Das Geheimnis für den Erfolg meiner Partei Tisza: Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Munka, Munka, Munka.
Merz steht da und hört aufmerksam zu, um Modja dann zu versichern, alle Türen stünden Ungarn in Berlin jetzt offen, auch für mehr wirtschaftliche Kooperation. Deutschland ist schon jetzt Ungarns wichtigster Handelspartner. In Sachen Ukraine hofft Merz, dass dieses Ungarn jetzt anders als unter Orbán einen möglichen EU-Beitrittsprozess nicht mehr blockiert. Und was ist mit militärischer Hilfe?
Im Hinblick auf die militärische Unterstützung der Ukraine werden wir jetzt mit der neuen ungarischen Regierung sprechen.
Das allerdings dürfte weiterhin schwierig bleiben. Modja, der gerade mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über mehr Grundrechte für die ungarische Minderheit in der Ukraine verhandelt, war hier sehr klar. Unter seiner Führung, sagt er, werde es weiterhin weder Waffen noch Soldaten aus Ungarn für die Ukraine geben.
Die Ukraine tut sich aktuell immer leichter mit den fast täglichen Treffern auf Raffinerien, Öldepots oder Fabriken für Rüstungskomponenten weit über Russland verstreut. Und die Frontlogistik und die Versorgung der besetzten Gebiete wird für die russische Armee immer schwerer. Aber ukrainische Städte stecken eben auch weiter tödliche Schläge ein, wie Florian Kellermann berichtet.
So viele Menschen wie in dieser Nacht brachten sich noch nie in den Metrostationen von Kiew in Sicherheit. 41.000 waren es nach Angaben der Stadtverwaltung. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet 46 U-Bahn-Stationen, die bei Luftangriffen als Unterschlupf dienen können und dann auch die ganze Nacht über geöffnet bleiben. Es war der zweite russische Großangriff aus der Luft innerhalb von 9 Tagen, unter anderem auf die Städte Kiew und Dnipro. Nach ukrainischen Angaben setzte Russland 73 Raketen und 656 Langstreckendrohnen ein. Die ukrainische Flugabwehr erwies sich wieder vor allem bei den ballistischen Raketen überfordert. 30 von ihnen hätten ein Ziel getroffen, so die ukrainische Luftwaffe. In Dnipro wurden mehrere Wohngebäude vollständig zerstört. Dort war die Zahl der Todesopfer mit mindestens 15 besonders hoch. Im Tagesverlauf griff Russland Dnipro erneut an und beschädigte wiederum ein mehrstöckiges Wohngebäude.
Florian Kellermann aus dem Studio Kiew am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Dienstag.